Psalm 104, Vers 24. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Ich werde heute beim Hochdeutsch bleiben, weil wir Gäste aus Finnland haben. Willkommen. Ich hoffe, dass ihr das eine oder andere versteht, wenn ich Hochdeutsch spreche. Dem Rest tun ihr mir verzeihen, wenn da nicht immer alles ganz so stilsicher ist. Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht, ein spezielles Bild. Dieses Bild ist eines der imposantesten und spektakulärsten Bilder überhaupt der Menschheitsgeschichte. Für viele Fotohistoriker oder überhaupt für viele Geschichtsinteressierte ist es das Bild des 20. Jahrhunderts. Für viele eines der spektakulärsten Bilder, das die Welt überhaupt besitzt. Viele von euch kennen dieses Bild. Viele haben es auch schon gesehen. Ich weiß, dass es momentan noch nicht aufleuchtet. Mir durchaus bewusst. Noch heute bringt dieses Bild viele zum Staunen. Das können ja die wenigsten Bilder. Die wenigsten Bilder können, nachdem sie betrachtet wurden, einem immer wieder zum Staunen bringen. Die wenigsten Bilder können auch gewisse Dinge auslösen, bei denen Menschen eben gar nicht dabei waren, als dieses Bild aufgenommen wurde. Noch heute ist die Faszination dieses Bildes nicht verschwunden. Das liegt sicher auch an dem speziellen Winkel, an dem dieses Bild aufgenommen wurde. Es ist trist, dunkel, grau dort. Ja, wirklich unwirklich, könnte man sagen. Die meisten Menschen würden sich nie dorthin begeben, selbst wenn sie die Möglichkeit hätten, dieses Bild zu schießen. Die meisten Menschen würden nie dorthin gehen, weil es zu gefährlich ist, weil es den Menschen herausfordert und vieles von ihm abverlangt. Ja, das Bild wurde eben an einem Ort aufgenommen, an dem es gar nichts zu finden gibt, außer eben vielleicht dieses Bild. Mich würde jetzt Wunder nehmen, welches und was für Bilder ihr vor Augen habt. Für die, die noch nicht wissen, von welchem Bild ich spreche, für die habe ich es natürlich auch mitgenommen. Das wäre ja unfair. Danke dir, Claudia, für das Einblenden. Es ist ein Bild von der aufgehenden Sonne, betrachtet vom Mond aus. Es wurde aufgenommen aus dem Shuttle Apollo 8, auf der Apollo 8 Mission, als der Mensch das erste Mal die dunkle Seite des Mondes betrachtet hatte. Für die, die etwas Literatur bewandert sind, das war immer eine große Frage der Menschheit. Wie sieht denn die dunkle Seite des Mondes aus, the dark side of the moon? Wie sieht die aus? Der Mensch hat es erkundet. Es wurden drei Wissenschaftler, drei Amerikaner hochgeschickt mit der Apollo 8 Mission. Gerade in den 60er, 70er, 80er Jahre war das ja der große Traum der Menschheit, einmal den Mond zu betreten. Und die Amerikaner waren die Ersten und Apollo 8 sollte da die Grundlage legen. Sie sollten also da hochgeschossen werden zum Mond und 10-mal den Mond umkreisen. Also in die Atmosphäre oder in die Anziehungsatmosphäre des Mondes kommen und dann den Mond vermessen, Bilder machen, die gute Landeplätze suchen und waren da richtig beschäftigt. Am 24. Dezember 1968 war es soweit. Die Astronauten waren am Mond oder beim Mond oder fingen an, den Mond zu umkreisen. Sie fotografierten alles, sie dokumentierten alles, hatten verschiedene Objektive dabei und. Und bei der vierten Umkreisung blickt der Chef dieser Mission, Frank Borman, blickt aus dem Fenster des Shuttles und sieht dieses Bild. Völlig aus dem Häuschen stößt er so seinen Astronautenfreund, der da mit der Kamera beschäftigt ist, der wechselt das Objektiv, wechselt den Schwarzfilm, legt einen Farbfilm rein und macht genau dieses Bild der aufgehenden Sonne fotografiert. Der aufgehenden Erde fotografiert vom Mond. Das Foto für viele des 20. Jahrhunderts. Was sehen wir hier? Wir sehen die wunderschöne Erde. Die kleine Erde, ein Sandkorn, ja, ein Staubkorn. Nichts im Vergleich zu der Größe des ganzen gesamten Alls. Klein und unbedeutend und doch so wunderschön. Die Faszination liegt genau hier begraben. Nichts lässt sich im All finden, das auch nur annähernd mit der Erde zu vergleichen ist. Noch heute so versuchen Wissenschaftler, Astronauten und was nicht auch für Menschen es alles auf der Erde gibt, etwas Vergleichbares zu finden im Vergleich zu der Erde. Und wir finden es nicht. Stunden später, nach der Aufnahme dieses Fotos oder dieses Bildes, kam es zu dieser spektakulären Fernsehübertragung aus dem Shuttle auf die Erde an Heiligabend. Und auch die Astronauten hatten einen 10-minütigen Slot, in dem sie übertragen wurden ins öffentliche Fernsehen. Also die ganze Welt hat dazu geschaut. Sie haben dann einiges erklärt und einiges erzählt den Leuten, die dazu geschaut haben. Sie haben auch den einen oder anderen Witz gemacht, etwas rumgealbert. Und zum Schluss, Stunden nach diesem Bild, gehen diese Astronauten in sich, schlagen die Bibel auf, schlagen sie auf, die erste Seite, Genesis 1, und sie beginnen zu lesen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer. Und dann kam jeder dran, bis sie Genesis 1 fertig gelesen hatten. Manchmal ist es eben die Perspektive, die Erkenntnis ermöglicht. Vielleicht mag sich noch der eine oder andere an diese Übertragung erinnern oder an das Bild, als er das erste Mal dieses Bild gesehen hatte. Frank Borman, der Leiter dieser Mission, als er wieder auf der Erde war, wurde er gefragt, wie es ihm da ging und so. Da gab es natürlich, das waren ja Superstars. Ja, das waren ja nicht die größten Idioten und die größten Pfeifen, sondern es waren Superstars, Helden. Er wurde dann interviewt, wie es ihm da auf dem Mond ergangen sei, und dann sind sie einmal zu diesem Foto gekommen. Und dann hat er zu diesem Foto gesagt, wir sind ausgezogen. Wir waren die ausgezogen sind, von der Erde weg, ins All. Zu schauen, was dort ist. Wir sind ausgezogen, Neues zu entdecken. Und was wir entdeckt haben, war die Erde. Die kleine Erde sei alles, über das der Mensch verfügt. Gott ist gut. Gott ist gut. Amen. Wir blenden mal 2000 Jahre zurück. 2000 Jahre bevor der Mensch seinen Fuß auf die Erde, auf den Mond gesetzt hatte. Wir blenden mal zurück ins damalige Israel. Da kommt ein reicher, einflussreicher Jude aus der oberen Gesellschaftsschicht zu Jesus und hat eine Frage an ihn. Er spricht ihn an mit guter Meister. Guter Meister. Und dann kommt diese noch bekannte Frage, was muss ich tun oder was muss man tun, um ins Himmelreich einziehen zu können? Was muss man also tun, um gerettet zu werden? Respektvoll beginnt er diese Frage und sagt, guter Meister. Durchaus angebracht. Na, Jesus war ja ein bekannter Mann. Jesus zog umher, tat Wunder, man konnte ihn betrachten und er hatte große Reden gehalten und hatte viel Weisheit weiterzugeben. Und dieser Jude kam zu ihm und sagte, guter Meister, durchaus angebracht, durchaus richtig, durchaus respektvoll und schlicht richtig, könnte man sagen. Jesus erwiderte in Lukas 18, Vers 19, Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Ist nicht nur einer gut, der Vater oder Gott allein. Ich weiß nicht, ob du auch schon auf diese etwas komische Aussage von Jesus gestoßen bist, als Jesus sagt, ist nicht nur einer gut, Gott im Himmel, Gott alleine. Gerade für uns als Christen ist das ja noch eine etwas schräge Antwort oder eine etwas schräge Rückfrage. wenn man das so sich vor Augen führt, wer denn Jesus wirklich ist. Na, Jesus ist ja der Sohn Gottes, dann wäre es ja durchaus angebracht, ihn als guter Meister, guter Rabbi, guter Lehrmeister anzusprechen. Warum korrigiert er ihn? Das wäre ja durchaus angebracht gewesen und im tieferen Sinne durchaus richtig. Um das besser verstehen zu können, sind zwei Dinge wichtig. Das erste, Jesus sagt hier nicht, ich bin nicht gut. Manche lesen das und hören dann, Jesus sagt, ich bin nicht gut. Das hat er nicht gesagt. Jesus will einfach auf den tiefer liegenden Untergrund seiner Aussage, seiner Anrede hinweisen. Warum nennst du mich gut? Warum sprichst du mich als guter Meister an? Was ist dein Grund, warum du das sagst? Was ist der tiefere Sinn dahinter, könnte man sagen. Einfach formuliert, warum sprichst du mich als guter Meister an? Glaubst du auch, was du sagst? Glaubst du, dass ich gut bin? Hast du erkannt, wer ich bin? Wenn ja, wenn du weißt, wer ich bin, dann hast du es richtig verwendet. Wenn nicht, dann kannst du es auch sein lassen. Zweitens. Hier geht es nicht um einen mathematischen Wert, also vielleicht von 1 bis 6 wie eine Schulnote, also dann ist dann 1 sehr schlecht und die 6 ist dann gut oder umgekehrt, je nach Zahlensystem, also irgendwo von sehr schlecht bis sehr gut und dann wäre dann gut die 5 oder die 2, das wäre dann gut. Oder vielleicht noch blöder in unserem Wort oder Sprachgebrauch von gut. Da gehe ich an ein Theater, werde gefragt, wie es war, und dann sage ich, nee, es war eigentlich noch, nee, war okay, mal war gut, war mal, ja, da und so, aber mal war gut, war gut. Nee, das ist eben nicht so gemeint, sondern hier geht es um einen ethischen Ausdruck. Hier geht es nicht um eine mathematische Klassifizierung, sondern es geht um einen ethischen Ausdruck. Nee, der Unterschied zwischen gut und böse. Zwischen richtig und falsch oder gut und schlecht. Es geht um das. Als würde Jesus zu diesem Mann sagen, weißt du, wer ich bin? Hast du erkannt, dass ich der Gute bin? Das Gute, dass ich der Sohn Gottes bin? Wenn ja, redest du die Wahrheit. Wenn nein, möchte ich dich vielleicht darauf hinweisen, was du vielleicht noch nicht erkannt hast. Also zwei Dinge sind wichtig. Glaubst du auch, was du sagst? Und hast du verstanden, was du sagst? Könnte uns auch manchmal helfen, das eine oder andere zu sagen oder sein zu lassen, sich das mal zu überlegen. Zudem sagt Jesus hier ganz deutlich, wer ist gut? Gott. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott allein, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Doch Moment mal, wenn man das so hört und sich das so vor Augen führt, diese Aussage, ist Gott wirklich gut? Stimmt das? Ist Gott wirklich gut? Wirklich? Würde das jeder mit tiefster Überzeugung sagen, ist Gott gut? Egal was passiert, egal was eintrifft, egal was mir widerfährt, ist Gott wirklich gut? Stimmt das? Es gibt ja durchaus Menschen, die uns da widersprechen würden. Die jetzt aufstehen würden und sagen, das sehe ich nicht so. Durchaus berechtigt, wie ich manchmal meine. Oder man könnte meinen. Es gibt ja Menschen, die mir hier widersprechen würden. Oder den Wahrheitsgehalt doch empfindlich anzweifeln würden. Wenn man sich der Erde widmet. Vielleicht nicht nur aus der Perspektive des Mondes betrachtet, sondern hier auf der Erde lebt, passieren doch hier auf der Erde auch viele schreckliche Dinge. Nicht alles ist so wunderschön, wie es die Astronauten entdeckt haben. Die wunderschöne Erde, die einzigartige Erde, die Erde, die das macht, die Atmosphäre hat, dass Menschen überleben können. Nicht alles ist auf dieser wunderschönen Erde dann eben auch wunderschön. Und das sind Sachen wie Betrug und grobe Beleidigungen nur Vorzeichen von Dingen, die auf der Erde eben schief laufen können. Kriegerische Auseinandersetzungen, Mord, Verstümmelungen, Vergewaltigungen, Folter, Hassverbrechen sind nur einige Beispiele, was auf unserer Erde dann manchmal falsch läuft. Zudem wirbelt die Natur doch auch gewaltig mit in der letzten Zeit. Wir reden viel über Klimaveränderung und Klimawandel und was da passiert auf dieser Erde. Und es ist gut und einfach und simpel zu beobachten, dass pro Jahr über zehntausende Menschen wegen Erdbeben, Erdrutschen, Vulkanausbrüchen oder irgendwelchen klimatischen Veränderungen sterben auf dieser Erde, weil auf dieser Erde etwas vorgeht, über das der Mensch keine Gewalt hat. Auch die Flüchtlingsströme aus Nordafrika, aus dem Nahen Osten, die über Europa hinweg strömen, sind für viele auch ein Zeichen, dass eben auf dieser Erde nicht nur alles schön und wunderbar ist. Einige Dinge, auch wenn wir nicht darüber sprechen, sind sie doch Tatsache. Bei all diesen Herausforderungen oder traurigen Tatsachen ist es doch nachvollziehbar, dass Menschen an der Güte Gottes zweifeln oder das mindestens nicht nachvollziehen können, diese Aussage. Wenn ich auch ganz ehrlich bin, gibt es Sachen auf dieser Welt, gibt es Geschichten, die ich erfahre, Bilder, die ich höre, Szenen, die ich sehe, die ich nicht nur einordnen kann und nicht immer ganz verstehe. Jesus sagt aber, Gott ist gut, egal was passiert, es ist Gott. Ein Spannungsfeld tut sich auf, ein großes Spannungsfeld tut sich auf. Ich möchte euch dabei zuerst zwei Filmsequenzen zeigen aus dem Film Gott ist nicht tot. Die einen oder anderen haben diesen Film vielleicht schon gesehen. Es war ein Kassenschlager aus Amerika und die Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. Stellt euch folgende Situation vor. Zwei Priester, zwei Pfarrer kennen sich sehr gut, sind befreundet und sie haben vor, zusammen auf die Reise zu gehen. Koffer sind gepackt, alles ist bereit, das Auto steht draußen. Sie sind bereit, in die Ferien zu gehen, zusammen eine schöne Zeit zu verbringen, miteinander unterwegs zu sein und schöne Momente miteinander zu genießen. Sie legen die Koffer in das Auto, schließen den Kofferraum, gehen ums Auto rum, links und rechts, steigen in das Auto ein und es geht nicht los. Das Auto geht nicht an. Es passiert nichts. Kein Problem, sagen Sie sich. Heute in einer modernen Welt nehme ich das Telefon, rufe einen Vermietservice, die bringen in Amerika das Auto direkt zu meinem Wohnort oder zur Kirche oder dort, wo ich mich auch immer befinde, liefern mir das Auto in genau dieser Ausstattung, in der ich es mir wünsche und liefern mir das Auto. Und genau so kam es. Das Auto wurde geliefert. Am nächsten Morgen kommt es zur folgenden Szene. Zwei total simple Beispiele, einfache Beispiele. Vielleicht habt ihr euch auch schon in solchen Situationen befunden. Vielleicht kommen jetzt die einen oder anderen Geschichten hervor oder kommen euch in den Sinn. Und ihr habt auch schon ähnliche Erfahrungen vielleicht gemacht. Da versuchst du etwas und es geht nicht. Vielleicht ist bei euch nicht das Auto, dann die Waschmaschine, der Geschirrspüler, der Trockner oder was auch immer könnte das sein. Vielleicht auch das Fahrrad, wie von einem Fußballjungen aus meiner Mannschaft, der zum Fußballtraining wollte mit seinem Velo und mit seinem Fahrrad. Und dieses Fahrrad war bei der Schule angekettet mit einem anderen. Ein anderer hat sein Fahrrad an sein Fahrrad angekettet. Also er ist dann gelaufen ins Training. Wie reagierst du, wenn du solche Situationen in deinem Leben antriffst, wenn du vor solche Situationen gestellt wirst? Auf was richtest du dich aus? Ist Gott gut? Nur in solchen Situationen schon. Wie reagieren wir? Ich kenne auch Christen, Oder auch Menschen, die sagen, Gott wäre oder ist für mich nur gut, nur dann gut, wenn es mir gut geht. Na, sich auch schon gehört oder sich auch schon gedacht. Na, ich hab's schon gedacht. Was wäre dann der Umkehrschluss? Dann ist Gott nicht gut, wenn es mir nicht gut geht. Das wäre dann die logische Konsequenz. Doch Jesu Worte sagen, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, egal was passiert. Wir gehen zum Schluss des Filmes. Am Schluss des Filmes wird ihnen das Auto geliefert. Sie bekommen am Abend ein neues Auto. Und der eine, der schon das zweite Mal probiert hat, das Auto zum Laufen zu bringen, möchte direkt in das Auto steigen. Sein Freund sagt, hab Vertrauen und legt zuerst die Koffer in den Kofferraum, denn das Auto geht. Er macht's und das Auto geht. Vertrauen kann sich auszeichnen. Und es kommt zur folgenden Situation, als sie losgefahren sind.
Ruf deinen Krankenwagen! Ruf deinen Krankenwagen! Mich bewegen.
Wie lange fühlen sich mit Blut? Er darf nicht mehr damit zu leben.
Bist du sicher?
Ja.
Nicht bewegen.
Ich darf nicht sterben. Ich bin nicht bereit.
Glauben Sie an Jesus?
Ich bin Atheist.
Ich glaube, dass Gottes Gnade mich hierher geführt hat.
Ich sterbe. Wie können Sie das Gnade nennen?
Weil der Unfall Sie sofort hätte töten können. Vielleicht wünschten Sie sich, es wäre so geschehen. Aber ich sage, es ist ein Geschenk. Denn der Gott, an den Sie nicht glauben, er gibt Ihnen eine zweite Chance, Ihre endgültige Antwort zu überdenken.
Ich will nicht sterben, ich habe solche Angst.
Wenn es ein Trost ist, Jesus hatte auch Angst. Er hatte solche Angst, dass er Blut schwitzte. Er bat seinen Vater, ihn zu verschonen, aber er sagte, nein.
Und so oft.
Er gibt uns die Antwort, die wir nur verstehen können, wenn wir wissen, was er weiß.
So viel der Himmel. Höher ist die Erde, so sind auch meine Wege. Höher denn auch eure Wege, meine Gedanken. Denn eure Gedanken spricht der Herr.
Genau. Die Frage ist, bleiben Sie hier. Bleiben Sie bei mir. Sind Sie bereit, auf Jesus zu vertrauen? Bereit, diese Chance zu ergreifen?
Vielleicht kannst du dich in die eine oder andere Situation hineinversetzen. Ich habe noch nie so etwas erlebt. Noch nie. Doch als ich diesen Film gesehen habe, wurde mir eines bewusst. Gott führt uns Menschen und im Nachhinein gibt es Dinge, bei denen ich im Nachhinein Sachen verstehe. Wenn ich diese Szene betrachte, verstehe ich vielleicht nicht alles. Aber es gibt Dinge, die ich im Nachhinein besser nachvollziehen kann. Manchmal ist es eben die Perspektive, die einem hilft, Dinge zu verstehen. Erst im Nachhinein ist es vielleicht dann die Perspektive. Gott ist gut. Oder? Stimmt das? Gott ist gut. Wirklich, in jeder Situation. Gott ist gut. Zu jeder Zeit ist Gott gut. Jesus spricht in Lukas 18, Vers 19. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Doch das Spannungsfeld bleibt bestehen, über das ich am Anfang gesprochen habe. Denn das ist das Leben. Auf der einen Seite die wunderschöne Erde. Die wunderschöne Erde, toll gestaltet mit ihren Möglichkeiten, in denen Gott Menschen erfüllt, sie zur richtigen Zeit an die richtigen Orte sendet und schickt, indem er Menschen aufhält, indem er eingreift und Menschen dorthin bringt, wo sie sein sollen. Und auf der anderen Seite, wenn wir näher hinschauen, wenn wir den Spot auf die Erde richten und uns der Erde und des Lebens widmen, geschehen Dinge wie Zerstörung, Krieg, Auseinandersetzung, Streitereien, die jeder von uns kennt. Vielleicht kennt nicht jeder den Krieg von uns, aber die Streitereien und Auseinandersetzungen, die Menschen auseinandertreiben können und die Konsequenzen riesengroß sein können, kennt jeder von uns. Ein wahrnehmbares Spannungsfeld, das Leben halt. Und Gott ist das durchaus bewusst. Jesus hat auf dieser Erde gelebt. Er war konfrontiert mit unzähligen Menschen. Er war konfrontiert mit dem Leben. Er war Gott selbst. Als wüsste dieser Jesus das nicht. Als wüsste Jesus nicht, was dich und mich beschäftigt. Was dir und mir schon passiert ist. Als wüsste das der Erschaffer der Erde, der Erschaffer des Menschen, der Retter der Menschheit nicht, wie es den Menschen auf dieser Erde ergeht. Und trotzdem spricht derselbe, der alles weiß, spricht, und Gott ist gut. Unabhängig, was passiert. Gott ist gut. Bei diesen Betrachtungen der guten Erde, von der Erschöpfung oder von der Erschöpfung der Gott und der Erschaffung des Menschen, da tauchen viele Fragen auf. Und einigen dieser Fragen möchten wir in den kommenden Wochen nachgehen. Ich weiß, ich habe heute nicht jede Frage beantwortet. Und vielleicht sind im einen oder anderen Fragen hochgekommen, denen wir uns in den kommenden Wochen widmen können. Fragen, die vielleicht mit Gottes Existenz zusammenhängen, vielleicht auch mit seinem Wesen, vielleicht mit seiner Güte, vielleicht mit dem, das er unterlässt oder scheinbar unterlässt, bei den Momenten, an denen er eingreift oder eben auch nicht. Ich kenne deine Fragen nicht, aber wir möchten diesen guten Gott, in dem die Bibel sagt, Gott ist gut, und Gott selber das sagt und Jesus es ausspricht, Gott ist gut. Diesem Gott, diesem Zeugnis der Heiligen Schrift möchten wir auf die Spur kommen und auf die Spur gehen. Denn Gott ist gut. Nur glauben wir das auch wirklich. Egal, was passiert und egal, wo wir stehen. Etwas Kleines möchte ich euch doch noch mitgeben. Mit auf den Weg, und vielleicht könnt ihr das in diese Predigtserie mit einbinden oder mit einbauen oder mitnehmen als persönliche Bestärkung. Ich bin auf diese Predigtserie, den Gedanken über diese Predigtserie oder dass ich diese ausgearbeitet habe, kam aufgrund von diesen beiden Pastoren. Diese beiden Pastoren haben durch den ganzen Film eine Art, sich gegenseitig zu ermutigen. Und immer wieder zuzusprechen, Gott ist gut. Zu jeder Zeit ist Gott gut. Das hat mich inspiriert, das auszusprechen, zu proklamieren, zu glauben, tief, tief in mein Herz hineinwachsen zu lassen, diese tiefe Überzeugung, dass Gott gut ist. Vielleicht es ist ein Ritual, aber Rituale tun uns Menschen auch gut. Ich weiß, Rituale haben in unserer Gesellschaft einen manchmal schlechten Stellenwert, aber Rituale sind gut. Rituale sind gut. Und vielleicht nimmst du dieses Ritual mit, vielleicht sagst du es nur jeden Tag einmal zu deinem Herzen, Gott ist gut. Und vielleicht bittest du Gott, dir diese tiefe Überzeugung ins Herz zu legen, dass du es in jeder Zeit, egal in welcher Situation du dich befindest, Gott ist gut. Psalm 104, Vers 24, den ich zum Anfang des Gottesdienstes gelesen habe, möchte ich nochmals lesen. Psalm 104, Vers 24. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voller deiner Güte. Amen.